Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzerinnen und Servus Schanzer, es ist mal wieder Länderspielpause und natürlich pausiert auch die dritte Liga, wenn Tim Kleindienst gegen Bosnien-Herzegowina spielen muss. Deswegen haben wir mal wieder Zeit für eine Folge Schanzer Zeitspiel und wenn ihr meine Stimme zur Begrüßung hört, dann wisst ihr schon, irgendwas ist anders. Marco hat sich nach 7 umgeschlagenen Spielen mit den Worten, das ist nicht mehr mein Verein, nach Südamerika verabschiedet, so dass heute bei mir am Tisch sitzen unser Taktikfuchs aus der Berliner Hauptstadt, Bene, servus.
Servus.
Und ihn qualifiziert vor allem, dass er in seiner aktiven Karriere als Mittelfeldspieler genauso oft verletzt ist wie die Schanzerspieler. Servus Hufi, zum ersten Mal beim Schanzer-Teilspiel.
Servus, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Hufi, erzähl uns kurz, wie du zum FC Ingolstadt stehst. Wie verfolgst du den FC Ingolstadt?
Ja, eigentlich schon ziemlich lange. Mein erstes Spiel war damals der Aufstieg im MTV-Stadion noch, wo ich gesehen habe. Und seitdem eigentlich regelmäßig dann immer zu den Heimspielen gegangen, ESV immer dabei gewesen. Irgendwann da mal angefangen, auch mehr auswärts mitzufahren. Und ja, diese Liebe kriegt man dann irgendwann für die Nerven leider nicht mehr so schnell los.
Eigentlich bei jedem Heimspiel neben Marco und mir im Block, ja, zumindest bei den Heimspielen.
Genau, Marco und ich, wir therapieren uns immer gegenseitig während den Spielen. Martin hat Mitleid mit uns und verdeckt uns die Sicht ab und an mit seinem Schal, aber wir analysieren das dann oft zu dritt, was unsere Jungs da so machen.
Ja, vor allem bei der Einschätzung zu Gröning seid ihr euch nicht so sicher meistens, aber müssen wir mal schauen, welche wütenden Mails wir von Marco nach der Folge kriegen, je nachdem wie du jetzt Gröning hochleben lässt, aber erstmal sind wir umgestellt, was das Thema angeht. Okay, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe es vorher schon gesagt, 7 ungeschlagene Spiele, das heißt, wir sprechen nur über ungeschlagene Pflichtspiele, 5 an der Zahl. Das erste war gegen Ferl, Heimspiel vor 5200 Zuschauern. Ich glaube, Freikartenaktion für Fluthelfer. Jetzt sage ich einmal kurz, was passiert ist. Der FCI ist aktiv gestartet, dann aber quasi mal wieder mit einer der ersten Chancen das 0:1 kassiert. Abgefälschter Schuss nach einer Eckenvariante aus dem Rückraum. Zur Halbzeit ist dann Gröning für Borkowski ins Spiel gekommen und ja, in der zweiten Halbzeit gefühlt immer mehr ein Powerplay. Und ja, am Ende dann zwar der Ausgleich durch Gröning nach Deichmann-Schranke, aber mehr ist nicht rausgesprungen. Vielleicht schon fast eine rhetorische Frage, aber 2 verschenkte Punkte. Ufi?
Ja, das war, glaube ich, ein Spiel wie bis zu dem Zeitpunkt in der Saison viele Spiele. Also gut ins Spiel gestartet, dann durch fast schon absoluten Bauerntrick nach einer Ecke, unnötiges Gegentor, wo er den Ball gar nicht richtig trifft, Paco dann ein Luftloch schlägt und von Besuchskopf, glaube ich, der Ball dann abgefälscht und halt ins Tor geht und dann rennt es halt wieder einen Rückstand hinterher. In der ersten Halbzeit dann irgendwie aus meiner Sicht gar nichts mehr gegangen von unserer Seite. In der zweiten Halbzeit hat man sich wieder gefangen, hat, wie du ja schon gesagt hast, ein gewisses Powerplay gehabt. Deichmann, glaube ich, erst mit einem Lattenschuss und dann mit einer Riesenschance, wo er 6 Meter in Rücklage gerät und den Ball Richtung Himmel jagt. Und ja, dann durch ein schönes Kopfballtor von Gröning, wo er sich wirklich gut durchsetzt, einen Ausgleich gemacht, aber dann leider auch nicht mehr die 3 Punkte mitnehmen können. Und dann ja, hat man wieder ein Spiel, wo man einen Punkt gegen eher eine Mannschaft holt, die hinten drin steht, wo man dann irgendwie nicht sauer sein kann, aber doch irgendwo enttäuscht ist.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also in der Situation sind es auf jeden Fall 2 verlorene Punkte, weil du ja genau gegen die hinteren Gegner punkten musst, um dann von deiner Situation rauszukommen. Und also wie ihr auch schon mal gesagt habt, es war dann wirklich gerade zweite Halbzeit Powerplay. Da waren teilweise auch, was mir gefallen hat, mal herausgespielte Chancen. Also das ist ja immer wieder, was wir so, oder auch ich dann irgendwie so kritisiere, dass man sagt, wie will man zu Toren kommen, die jetzt nicht nur unbedingt Standardsituationen sind. Und da war gerade über die Seite von Kostli, da waren teilweise zwei, drei wirklich gut herausgespielte Aktionen und das hat mir gefallen. Und was halt dann auch schade war, dass du, nachdem du das 1-1 machst, dass dann eben, du hast noch 25 Minuten zur Verfügung, dass du da eigentlich dann irgendwie nicht mehr das weiter durchziehst oder durchziehen kannst, sondern dann irgendwie, also gefühlt am Ende auch noch der Gegner ein, zwei gute Chancen hat und du dann schon fast wieder mit dem 1-1 zufrieden sein musst. Und das ist halt so, wo ich frage, ja, also wieso ist das so, also woran liegt es? Und deswegen, also wie gerade auch schon gesagt, ist es so ein bisschen auch spiegelbildlich für die Saison, das Spiel einfach.
Ja, ich finde, also es sind auch zwei Aspekte, die auf jeden Fall voll drin sind. Einerseits, du gehst wieder in Rückstand, du läufst wieder den Rückstand hinterher, es ist wieder eine, wie Hufi auch schon gesagt hat, es ist eigentlich wieder der erste Torschuss im Endeffekt und kommst dann irgendwie zurück, auch mit schon gefühlt hohem Aufwand, also ja, das war schon verdient auch das Ausgleichstor, aber du lässt dann wieder nach und lässt den Gegner wieder zurück ins Spiel kommen und ja, das ist so ein bisschen ärgerlich insofern, weil du es eigentlich dann, wie du sagst, halt mit der Zeit, die du noch im Rücken hast, eigentlich schon noch auf deine Zeit oder mit dem Selbstverständnis hast, dass du das noch dann daheim gewinnst, das Spiel ist.
Ja. Ja, und vor allem so ein Aspekt, den man meiner Meinung nach auch noch ansprechen muss, ist, dass natürlich du ein wirklich absolut bescheidenes Gegentor bekommst und da wieder einige Sachen zusammenkommen. Aber was du halt auch sagen musst, und das ist mir gerade in diesen letzten Spielen schon auch wieder in mehreren Aspekten und bei Gegentoren aufgefallen, dass halt irgendwie so diese Rückraumabsicherung nicht passt. Weil das dadurch, der Spieler von Ferl, der kommt halt aus 20 Meter zentraler Position auch zum Schuss. Und da habe ich mir extra die Situation noch ein paar Mal so angeschaut, da passt meiner Meinung nach auch zum Teil einfach die, ja, sage ich mal, Raumbesetzung nicht. Also der hat nämlich sehr, sehr viel Platz und kommt dann auch zum Schuss. Und dass dann natürlich einer mal abgefälscht wird, das kann dann halt leider passieren. Wie das jetzt natürlich abgelaufen ist, abgefälscht, über den Ball gehaut, das sieht dann natürlich alles sehr, sehr unglücklich aus. Aber gerade in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass dann auch sich zum Teil, sage ich mal, berufen wird oder dass dann zum Teil auch erwähnt wird, dass so gefühlt sehr, sehr viele Sachen gegen dich laufen. Ja, klar, kann man an so einem Tor auch festmachen, aber es gibt halt auch Möglichkeiten, sowas zu verhindern oder zumindest die Wahrscheinlichkeit zu senken.
Was man dazu jetzt noch sagen kann, ist, okay, es war ein gewisser Trick, wo einer zuerst über den Ball drüber läuft, der natürlich einen Mitspieler mitzieht und der dann im Rückraum frei bleibt. Aber wenn ich mich noch recht erinnere, gab es diese Situation im Spiel nochmal, wo eine flache Ecke reinkommt und durch Freund und Feind durchgeht und brandgefährlich wieder wird, wo du so ein Spiel dann auch endgültig durch sowas verlieren kannst, was eigentlich nicht passieren darf.
Ja. Ja, und das ist ja dann auch, also bei dem Spiel gegen Dortmund 2, wenn du es ein bisschen vorgreifst, hast du auch ein ähnliches Tor. Es ist nicht die gleiche Eckballvariante, aber es ist auch wieder so ein, ja, Kuddelmuddel und irgendwie kommt einer dann im Rückraum zum Schuss. Es ist halt, es schaut auch immer ein bisschen blöd aus und immer ein bisschen chaosmäßig und klar, derjenige, der dann quasi halt hinterher schaut oder den Ball nur abfälscht, ist immer der Unglückliche, aber ja, es zieht sich schon noch ein bisschen dann irgendwie durch. Was mir auch noch auffällt, ist einerseits, wenn man sich die Zusammenfassung anschaut, dann gibt es noch eine irgendwie diese Fallrückzieher-Chance von Ferl, wo sich meines Erachtens Lorenz auch nicht beschweren darf, wenn er da irgendwie noch einen Elfer verursacht, weil also jetzt zerrt da schon enorm. Also klar, muss man das nicht pfeifen, ist auch gut, wenn er es laufen lässt, aber also ich habe da schon noch Schiedsrichter gesehen, die das pfeifen und dann habe ich irgendwie noch bei Liga 3 auch noch gelesen, dass irgendwie Guevara, glaube ich, auch noch einen Elfer verursacht hätte, der ist in der Zusammenfassung von Magenta gar nicht zu sehen, aber darf sich dann auch nicht beschweren, wenn du dann nochmal einen von den beiden zumindest irgendwie gegen dich kriegst und dann ja, hast du schon mal wieder eine enorme Hypothek. Ja. Habt ihr noch was zu ergänzen? Vielleicht offensiv natürlich, klar, nur ein Tor geschossen, aber insgesamt, du hast schon gesagt, Kostli auf jeden Fall wesentlich verbessert.
Absolut.
Da haben wir ja auch in der letzten Folge ein bisschen kritisiert. Finde ich, da ist jetzt insgesamt wieder über die rechte Seite schon mehr gegangen. Ne?
Also deutlich, deutlich. In den 5 Spielen, das greift zwar jetzt schon davor, aber mit einer der zentralen Punkte, weswegen du auch quasi so viele Tore geschossen hast, beziehungsweise auch dann mehr gepunktet hast, ist meiner Meinung nach einfach kostlich. Also wenn Angriffe laufen, die aus dem Spiel heraus sind, dann ist es häufig über kostlich über die Seite. Also, und dann ist irgendwie so gefühlt, also können wir jetzt ja dann noch in den nächsten Spielen darauf kommen, ja, Flanke kostlich oder Hereingabe kostlich und dann irgendwie Gröning, Kopfball oder halt dann Hereingabe, Abpraller und dann aus dem Rückraum, das sind gerade so die Mittel, wie du Tore erzielst, wenn es jetzt nicht Standardsituationen sind.
Ja, also das ist mir aufgefallen, kostlich in den letzten Spielen deutliche Verbesserungen, viele Torbeteiligungen auch. Defensiv war dann ein bisschen wackelig, finde ich. Also da ist schon in einigen Spielen da früher sehr seite gegangen, aber offensiv auf jeden Fall wieder einen großen Impact gehabt, so wie man es auch die letzten Jahre von ihm gewohnt war.
Ja, ich finde, da merkst du da einfach, was du mit so einem Außenverteidiger eigentlich, wie viel da in der Liga vor allem irgendwie geht, wenn du da eine gute Besetzung hast und jemand, der flanken kann, vielleicht sogar noch ein bisschen Tempo hat oder so, da kannst du so früh drüber... Ja, einfach auch, ja, spielentscheidend im Endeffekt.
Ja, und vor allem, also wie variantenreich dann auch Kostli sein kann. Also nicht nur unbedingt quasi Lauf in die Tiefe und dann irgendwie Flanke mit rechts, sondern dann nochmal irgendwie, also Körpertäuschung auf den anderen Fuß gelegt und dann Flanke mit links oder dann eben doch die flache Hereingabe. Du hast da eben schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das war ja das, was wir auch angesprochen haben in der letzten Folge, was wir sagen, hey, du kommst immer wieder durch deine individuelle Qualität zu Chancen. Und das musst du dann halt nutzen, dass du dann auch hinten defensiver stehst, weil dann, was ja bisher in jedem Spiel der Fall war, du kommst zu deinen Chancen und du erzielst da ein Tor und dann hast du eben das Problem auch in der Defensive.
Absolut, ja.
Was man vielleicht noch erwähnen kann, also das 1-1, also ein, zwei Elemente sind sicher auch, wie man es sich wünscht, also auch die Balleroberung an der Mittellinie, dann eben relativ schnell in die Tiefe. Klar, irgendwie Deichmann hat es nicht durchgezogen, den tiefen Lauf, sondern hat eben die Möglichkeit gesehen, dass man dann eben auf Gröning flanken kann. Aber das sind schon also Elemente, Balleroberung. Und dann bist du quasi ja, innerhalb von 10 Sekunden kommst du zum Abschluss, was du dir eigentlich wünschen würdest.
Für euch ein regulärer Körpereinsatz, das Tor von Gröning? Für mich schon.
Also ich finde es absolut geiler Kopfball. Also genau das erwarte ich vor einer Mittelstimme. Also jetzt können wir in die Gröning-Lobpreisung reingehen, aber also im Endeffekt ist das genau das, was ich von ihm sehen will. Und für mich, also Alter, dass das irgendwie diskutiert wird, dass das irgendwie strafbar wäre, verstehe ich nicht. Ne.
Also sicher eigentlich.
Perfekt. Dann, ich glaube, ist Ferl schon durch. Wir gehen direkt in die englische Woche. Wieder mal nach Köln auswärts, wieder in der englischen Woche, wie letztes Jahr, zu unserem absoluten Angstgegner. 2500 Zuschauer, aber ein doch recht verrücktes Spiel. Ich gehe mal kurz über den Spielfilm. Kopacz ist neu in der Mannschaft und bringt den FCI in Führung, nachdem Testrot und Fröde im Mittelfeld den Ball erobern. Dann innerhalb von 4 Minuten dreht Köln die Partie. Henning Pettis Anschuss und Elmaler nach verunglückter Rettungsaktion von Deichmann zur 2-1 Pausenführung. Nach der Pause geht es wild weiter. Innerhalb von 5 Minuten gleicht erst Gröning aus. Köln geht erneut durch Lobinger in Führung. Gröning köpft erneut nach einer Ecke zum Ausgleich. Es bleibt wild. Beide Teams treffen Alu. Und Victorias Top-Joker trifft zum 4-3. Doch der Schlusspunkt liegt auf Seiten des FC Ingolstadt und Kanuric setzt den dritten FCI-Kopfballtreffer des Tages als Schlusspunkt. Ja, 4 Tore auswärts beim Auswärtsgegner, beim Angstgegner. Aber bin ich befürchte, wir müssen erstmal wieder über die Defensive reden, oder?
Ja, man kann über beides reden. Wenn du schon mit den 4 Toren anfängst, dann, wie gerade erwähnt, also sowieso im Film oder was häufiger vorkommt, rechte Seite und dann entweder Hereingabe oder Flanke vor allem, also vor allem Flanke. Beim 4-4 war es ja dann nicht mal irgendwie der Klassiker, sag ich mal, kostlich auf Gröning, sondern dann eben auch noch mit 2 anderen Spielern, also Fröde und dann auf Kanuric. Also das hat sich eben gerade in den letzten Spielen wirklich, wirklich durchgezogen. Und gerade bei den Toren, aber bei dem 1-0, auch da, wie gerade erwähnt, sowas wünscht man sich eigentlich. Balleroberung im Mittelfeld, schnell in die Tiefe und dann führst du halt 1-0 und genau solche Elemente willst du eigentlich noch häufiger sehen. Und du siehst ja auch, also dass in dieser Liga das auch zugelassen wird, sage ich jetzt mal, von den Gegnern, dass du diese auch zu Fehlern zwingen kannst. Und das wäre schon wünschenswert, dass man das noch mehr ausspielt. Genau. Und ansonsten, ja, klar muss man über die Defensive reden, wenn man dann eben 4 Tore auswärts schießt und dann eben aber trotzdem nicht als Sieger vom Platz hervorgeht. Und auch hier wieder sind es zum Teil die Abwehraktionen, wo ich sage, das musst du besser verteidigen. Das, beim 1-1 geht es los. So ein Tor kannst du immer mal bekommen, Schuss aus 20 Metern. Aber wie erwähnt, auch hier hat meiner Meinung nach wieder die Rückraumbesetzung nicht gepasst, weil sich eben der Kölner Spieler halt den Ball auch sehr, sehr gut zurechtlegen kann und dann auch so zum Abschluss kommt. Und natürlich kannst du dann schon sagen, ja, die Häufigkeit, wie du gerade diese Tore bekommst, ist wahrscheinlich auch nicht der Durchschnitt, den du erwarten würdest. Aber wenn du das eben besser verteidigst, besser im Raum deckst, dann kommt der auch gar nicht normalerweise zu solchen Schusschancen oder zumindest nicht in dieser Häufigkeit. Und was mir dann noch aufgefallen ist, jetzt muss ich gerade nochmal durchgehen, ich glaube erstmal das zweite Gegentor, auch hier wieder die Hereingabe und dann so diese Handlungsschnelligkeit, dass du sagst, ja, die Abwehraktion war unglücklich, aber dann auch hier wieder Strafraumbesetzung beziehungsweise zweite Bälle, das ist auf jeden Fall ein Thema und das ist mir gerade dann noch, also so ein bisschen ist das Tor so ein bisschen sinnbildlich oder ähnlich als Schablone wie das Gegentor gegen Dresden, wo eben auch Abpraller und dann halt der Dresdner Spieler schneller am Ball ist, beziehungsweise handlungsschneller ist. Und das ist auch noch so ein Aspekt, der sich für mich durchzieht.
Ja, also du hast jetzt die 3 Tore im Endeffekt aus der ersten Halbzeit mal seziert. Ich finde, da kann man erstmal noch dabei bleiben. Das ist schon, ich meine, der Unterschied zu den vorherigen Spielen ist ja, dass wir erstmals irgendwie nicht wirklich früh in den Rückstand gehen, sondern dass wir diejenigen sind, die das Tor machen. Aber zu wirklicher Sicherheit hat es halt auch nicht beigetragen. Also es zerfällt dann schon sehr schnell wieder. Nach, ja, ich glaube 20 Minuten oder so fällt das 1-1 und dann direkt das 2-1. Und du hast, ich finde vor allem bei dem 2-1 irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es schon wieder so ein, ja, dass es sehr bröckelt dann wieder. Also dass diese Sicherheit, die man sich vielleicht erhofft hätte, einfach dann schnell hinüber ist. Oder wie viel?
Ja, wobei ich sage, beim 2-1 sieht blöd aus, ist unglücklich, wie er ihm da den Ball vom Fuß spielt, der Schuss Funk auch noch durch die Beine fliegt. Das erste Tor hat mich ehrlich gesagt mehr gestört, weil ich das ein bisschen anders sehe wie du, Binne, dass du solche Tore nicht in der Häufigkeit kriegst. Wenn ich einen Profispieler im Zentrum, zentral, 20 Meter vom Tor, in 10 Meter Umkreis keinen Gegenspieler hat und der sich den Ball auf seinen starken Fuß mit dem Innenriss schießen kann, dann macht er da 5 von 10 Schüsse so rein. Und ich weiß nicht von welcher Seite, ob das von den Sechsern ausging, dass die zu spät nicht dran waren oder die Frau nicht rausgerückt ist, aber das kann nicht passieren, dass der da in aller Seelenruhe sich den Ball hinlegen kann und den Ball einen schön angeschnittenen Schuss in den Winkel schießt.
Ja, also ich bin bei dir, also, dass dann auf jeden Fall solche Tore dann auch fallen. Ich meinte nur quasi in der Häufigkeit, wie es der FC gerade bekommt, sei es quasi jetzt gegen Ferl, dann jetzt hier und wo war es noch gegen Dortmund, genau, wo wir auch schon vorgegriffen hatten. Aber das also sehe ich komplett, also wie du, also du darfst dich dann auch nicht beschweren, beziehungsweise auf den Aspekt zurückziehen, dass du sagst, ja, das war jetzt ein Sonntagsschuss aus 20 Meter, weil wie du sagst, hier, wenn du eben ohne Gegnerdruck zentral auf dem starken Fuß abschließen kannst, ja, dann von 10, keine Ahnung, wie viel da in der dritten Liga, müsste man vielleicht mal die Statistik nochmal anschauen, wie viel da dann irgendwie also reingehen würden, aber es geht eben nicht nur eine rein, sondern, ja.
Ja, also insgesamt das Thema, ich glaube, Tore außerhalb des Strafraums sind schon auch ein Thema, glaube ich, in diesen 5 Spielen. Gehen wir mal in die zweite Halbzeit vielleicht, oder?
Ja, den Aspekt, den du gerade noch angebracht hast, das ist es halt auch so, aber das war ja dann auch zu erwarten, dass du das nicht sofort abstellen kannst, sei es jetzt Ferl, sei es jetzt irgendwie Köln, dass du es noch nicht schaffst, über eine längere Zeit einfach mal eine Souveränität und Stabilität einfach aufzuzeigen, weil gerade, wie du sagst, so auswärts eine Führung müsste dir ja auch eigentlich mal Rückenwind geben und dann bekommst du aber halt quasi dann innerhalb von 5 Minuten eben 2 Gegentore und das soll und darf eigentlich nicht so sein.
Und läufst dann im Endeffekt in der zweiten Halbzeit erstmal wieder dem Rückstand hinterher, wenn auch nicht allzu lange, also im Endeffekt ist, wenn man erstmal die zweite Halbzeit offensiv betrachtet, ist ja das die Halbzeit mit 3 Kopfballtoren. Ich glaube einmal nach Kostli-Flanke, einmal nach einer Ecke und dann nochmal die Fröde-Flanke für Kanuric. Ja, also ich glaube, Kopfballstärke kann man auf jeden Fall nicht leugnen.
Das ist eine deiner Kernstärken. Also das ist ja dann gut, dass du das dann auch so aufspielst, dass es dann so aufgeht gerade auswärts. Aber wie gesagt, dann heißt es halt das Bittere, dass du dann hinten eben auch diese Gegentore bekommst. Und da, wenn wir jetzt dann da auf das eingehen, also das 3-2 ist natürlich stark wieder von Lobingen gemacht, musst du schon sagen. Aber meiner Meinung nach auch hier passt wieder gerade da, sage ich mal, diese Rückraumbesetzung nicht, beziehungsweise die Besetzung zwischen Verteidigungskette und dann auch defensiven Mittelfeld. Und ich muss jetzt nochmal nachschauen. Meiner Meinung nach lässt sich da auch Lorenz zu leicht rausziehen. Also das aus der Kette, weil nämlich das Gegentor kommt überhaupt nur so zustande, weil er dann eben genau in dem Moment rausgeht und Lobinger dann den tunneln kann und so dann auch quasi in dieser Bewegung bleibt. Weil ansonsten, wenn er sich dann da also fallen lässt, dann muss Lobinger erstmal 1-1 oder 1-1 auf ihn zulaufen. So. Und dann glaube ich, wäre es nicht so perfekt aufgegangen.
Ja, also bei mir steht auch auf meinem Zettel, also beim 2-3 finde ich Lorenz einfach nur peinlich. Beim 3-4 spielt er dann den Fehlpass, ja, und ist dann natürlich gegen zwei Mann auch ein bisschen überfordert, aber also das 2-3, da muss ich schon sagen, also, boah, ob das so viel mit Profifußball zu tun hat, ich weiß nicht. Also mir fällt es aber in den letzten Spielen immer häufiger irgendwie auf, dass du, vor allem wenn du mit Ball auf Lorenz irgendwie zuläufst, dann ist das irgendwie so eine ganz komische Haltung, irgendwie so diese ein Standfuß und der andere Fuß so Roundhouse-Kick-mäßig irgendwie, wo du halt mit einer Körpertäuschung irgendwie vorbeilaufen kannst. Ich weiß nicht, wofür du da als aktiver Fußballer irgendwie noch mehr dazu sagen kannst, aber also es wirkt auf mich immer so ein bisschen
pomadig. Lorenz an dem Tag, rahmschwarzer Tag, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Bei dem dritten Tor, das hat wenig mit Abwehrverhalten zum Tor, professionellen Abwehrverhalten. Ja. Beim vierten Fehlpass der natürlich nicht passieren darf. Ja, Lorenz ist auf jeden Fall nicht der Sicherheitsfaktor, wie man sich erhofft hätte am Anfang, wenn man einen Spieler aus der zweiten Liga aus Kiel holt. Ähnlich wie bei Malone. Das ist halt eben auch der Grund, warum wir nicht ganz oben stehen. Mhm. Für mich die Innenverteidigung, ganz klar. An dem Tag gegen ein Spiel gegen Ferl selber, muss ich auch sagen, Keitel auf links. Fand ich auch katastrophal, dachte, das Projekt ist schnell beendet mit Linksverteidiger. Er hat mich mit seinen Leistungen da links dann in den nächsten Spielen eines Besseren bewiesen. Ja, und auch Funk fand ich am Tag, es waren jetzt keine Torwartfehler, aber es waren drei Tore, wo er unglücklich aussieht, zweimal durch die Beine. Einmal macht das kurze Eck auf beim 4-3 von Güller. Ja, auf der anderen Seite muss man aber sagen, wir waren nicht die einzige katastrophale. Es war nicht die einzige katastrophale Abwehrleistung an dem Tag. Also wenn man sich unsere Tore anschaut, vor allem dieses Eckentor, wie
Gröning sehr billige
am Fünfer völligst frei zum Kopfball kommt.
Ich glaube, Lorenz steht auch noch frei.
Ja, also auch generell das Spielverhalten, immer wenn die Viktoria in Führung gegangen ist, waren die trotzdem hinten offen wie ein Scheunentor, anstatt dass sie vielleicht ein bisschen defensiver stellen, ist uns dann zugutegekommen, dass wir immer schnell ausgleichen konnten. Es gab so einen kleinen Knackpunkt, wo das Spiel vielleicht auch in unsere Richtung hätte kippen können. Als, glaube ich, Kostli über außen durchbricht, zurücklegt und der Ball dann abgefälscht zu Kopacz geht, der den Ball am Pfosten setzt. Ist leider nicht reingegangen. So, naja, bleibt am Ende dieses 4-4, wo ich mit gefühlt drei geplatzten Adern aus dem Spiel gegangen bin.
Ja, vor allem musst du ja sagen, das ist ja das, also 4-4, denkt man schon, ja okay, irgendwie Chancen genug und dann ist halt daneben nicht mehr so viel passiert, aber da hätten ja noch 3-4 Tore fallen können, also auch irgendwie Funk, wo er einmal stark irgendwie diesen Kopfball raustut, dann dieser Schuss aus dem Rückraum, also quasi an dem Pfosten, also das war wirklich wie so ein wilder Schlagabtausch und da musst du dann also ehrlicherweise auch sagen, also das war dann auch genau das richtige, also Ergebnis aus neutraler Sicht oder aus objektiver Sicht für so ein Spiel, weil da, also das hat kein Sieger verdient und dass dann auch so viele Tore gefallen sind, das war einfach folgerichtig, weil immer wieder was auf beiden Seiten einfach in der Abwehr auch nicht gestimmt hat und natürlich zum Teil auch Sachen dann, das muss man schon auch sagen, also in einzelnen Aspekten gut herausgespielt worden, auch das 4-3, Also bin ich, sehe ich ähnlich, das mit dem kurzen Eck, das sieht Funk für mich nicht gut aus, aber musst du auch schon sagen, also der Konter von Köln war auch stark ausgespielt, also ab der Balleroberung, das war schon wirklich stark gemacht, dann genau eigentlich in die Mitte gezogen, um dann aber dann, also quasi dann abzulegen und in den freien Raum, das ist schon auch gut gemacht.
Absolut, aber wenn wir gerade über gut gemacht reden, dann, also wir sind uns, glaube ich, einig, es ist so ein Spiel, das gibt es nicht alle Tage und vielleicht darf man es auch gar nicht überanalysieren, wenn es einfach irgendwie so ein bisschen Tag der offenen Tür ist, wobei man die Gegentore durchaus analysieren sollte, finde ich. Aber also gut gemacht, auf jeden Fall das 4-4. Ich glaube, wenn man sich das, ich habe es mir extra nochmal im Real Life quasi angeschaut, quasi ab der Entstehung, das sind irgendwie 20 Pässe. Klar, natürlich auch erstmal in der eigenen Hälfte und ein bisschen Sicherheit. Aber dann geht es halt im Endeffekt so, dass das Kanuric den Ball kriegt, aufdreht und durchläuft und am Ende das Tor macht. Und ich glaube, das ist, ohne es genau zu wissen, aber ich glaube, es ist genau so ein Tor, wie sich Sabrina irgendwie vorstellt. Also so von der Verlagerung, von den Laufwegen, auch von der Ruhe, wie es trotzdem gleich vorbereitet wird und dann aber schnell umgeschaltet wird, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich auch direkt beim Tor gesagt. Es ist natürlich auch kurios, dass das dann gerade irgendwie beim 4-4 noch klappt, wo eigentlich wahrscheinlich alle anderen taktischen Pläne schon irgendwie über den Haufen geschmissen sind. Aber ja, dir noch was zu ergänzen zu dem 4-4.
Ja, was sich jetzt in dem Spiel dann auch wieder fortsetzt, was wir, finde ich, in den letzten Spielen vor allem offensiv gut machen, ist, dass wir mal unsere Waffen annutzen, diese Flanken und auf unsere kopfballstarken Spieler. Wenn du einen Gröning hast, der wohl offensiv mit der beste Kopfballspieler in der dritten Liga ist, den dann auch entsprechend einzusetzen. Und da eben auch wieder der Aspekt, das macht Kostli halt wirklich gut in den letzten Wochen.
Ja. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, ich glaube, du hast es auch gerade schon angedeutet, also dass man jetzt damit sieht, und das war das erste Spiel, was dann Keidel als Linksverteidiger gespielt hat, also dass man da sagt, hey, also waren jetzt mehrere Varianten, zuerst mit Düring, dann auch mit Kovara zum Teil noch, und dass sich jetzt so andeutet, dass sich da erstmal eine Lösung gefunden hat, was ja auch auf keinen Fall zu erwarten war, weil wir haben ja dann vor der Saison immer auch Keidel auf der 6 und kommt ja zum Zug, also wird der Stamm dann auch darüber gesprochen, und ich glaube, das ist dann schon ein Aspekt, den man auf jeden Fall einmal erwähnen sollte.
Sehr gut. Ich glaube, da können wir auch nochmal im Laufe der nächsten Spiele kurz auf Keidel schauen. Ich glaube, wir gehen ans Ende der englischen Woche. Dortmund 2 zu Hause. Grundsätzlich Ausgangslage ist die, dass wir jetzt nach 11 Spieltagen mit 2 Punkten Vorsprung vor dem Abstiegsplatz stehen und weiterhin so ein bisschen ein ungelöstes Defensivproblem haben. Freitagabend gegen Dortmund Amateure. Trotz Freikartenaktion für Dauerkarteninhaber, die noch einen Zuschauer mitnehmen durften. 4.100 Zuschauer, aber man muss sagen, die da waren, haben dann auch was geboten bekommen. Endlich mal bei einer Freikartenaktion. Wieder startet der FCI aktiver, aber der Gegner trifft mit dem ersten wirklichen Torschuss. Natürlich ist es ein Weitschuss. Und es kommt noch schlimmer. Drakas stellt auf 2-0 für den BVB. Aber trotz des frühen Nackenschlags bleibt der FCI dran, kommt kurz darauf zum Anschluss. Zeidler erzielt das jüngste Ligator für den FC Ingolstadt und bereitet sogar vor der Pause noch das 2-2 durch eine Granate von Deichmann vor. In der zweiten Hälfte dreht der FCI dann zunächst die Partie komplett durch einen Deichmann-Kopfball und Besuschkow stellt per Abpraller aufs 4-2. Aber nach dem Anschluss von Dortmund zum 4-3 zittert der FCI nochmal und es bleibt aber bei 3 Punkten, weil ja, Kopacz mit dem 5-3 dann letztendlich alles klar macht. Schon wieder so ein Spiel, innerhalb weniger Tage mit 8 Toren, diesmal mit besserem Ende als noch unter der Woche. Wo fängt man denn da an und wo hört man auf? Wie habt ihr denn das Spiel erlebt? Hufi, du warst, glaube ich, nicht da.
Ich war mit, ich weiß nicht, was für ein Pegelstand live im Bierkönig gestanden. Deswegen habe ich auch da nur die Zusammenfassung von dem Spiel gesehen. Jetzt mal kurz, natürlich keinen guten Start erwischt, wie so oft.
Ist es zum Live-Ticker gefolgt?
Ja, okay. Wenn ich immer wieder mal dran gedacht habe. ja gut, das erste Tor. Bei der ganzen Kritik muss man, glaube ich, da einfach mal sagen, das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Also, IV muss sich da noch nicht rausziehen, der Sechser ist noch in der Nähe, dreht sich gut auf, schießt den Ball perfekt ins Eck. Muss man auch einfach mal sagen, einfach ein schönes Tor, ohne mal unsere Seite zu kritisieren groß, finde ich. Ja, das Zweite ist wieder so ein hier ein Abpraller und...
Das ist das, was ich vorher meinte.
Wieder ist er drin. Aber dann trotzdem, was ich jetzt so gesehen habe, weiter versucht Fußball zu spielen, auch spielerisch, schöne Tore gemacht. Einmal, wo Kostli auf Zeitler durchsteckt, der dann etwas glücklich den Ball bekommt, schön verwertet. Ja, Zeitler generell kann man, glaube ich, bisher nur loben, was er so in den letzten Wochen abzieht. Darf nicht vergessen, der Junge ist 17, das ist schon echt stark. Vor allem auch die Geschwindigkeit, die er mitbringt auf dem Platz. Auch beim zweiten Tor wieder Ball von Kostli, Zeitler legt schön ab. Haben wir mal so eine Art Sonntagsschuss durch Deichmann. Ja, und dann warst du wieder im Spiel bis zur Halbzeit.
Also das kann ich weitestgehend so unterschreiben. Beim zweiten habe ich mir wieder aufgeschrieben, Rückraum nicht richtig besetzt und nicht gut besetzt. Und dann ist es natürlich wieder so ein Abläufer, klar. Aber wie erwähnt, er kommt dann halt auch aus 15 Metern zum Schuss. So, und da musst du auf jeden Fall arbeiten. Und was dann gut ist, wirklich, dass, weil... Nach 25 Minuten 0-2 hinten, da hättest du ja auch schon wieder nach den letzten Heimspielen gewisse Erwartungen haben können. Aber dass dann, wie er schon sagt, also der FC dann auch schnell zurückkommt und dann eben auch zur Pause dann eben schon das 2-2 steht und da auch. Also was mir eher gefallen hat, diese spielerischen Aspekte, die du auch gerade schon angesprochen hast. Und gerade da muss man auch wieder sagen, wieder jetzt also zentral über die Seite von Kostli einfach und dann natürlich an diesem Tag Zeidler. Also gerade das erste Tor, das ist das eine, aber was mir fast noch besser gefällt, ist das zweite Tor, einfach diese Ablage. Also da, dass du sagst, hey du, Ablage und Deichmann kommt sofort zum Schuss, du bringst ihn auch in so eine Schussposition, dass er eben auch direkt so einen Schuss abfeuern kann. Weil das ist es ja auch, also wie legst du den Ball ab, mit welcher Geschwindigkeit, beziehungsweise wenn der dir einen Ticken zu weit springt, dann kommt er eben nicht zum Schuss. Und dieses Tor hat mir wirklich gut gefallen, also eben von außen wieder Kostli, aber dann nicht nur immer auf die Flanke, sondern das war dann eben die hohe Flanke zum Kopfball, sondern das war dann die Hereingabe und dann eben diese Ablage von Zeile, das muss ich schon sagen, also das würde ich gern häufiger sehen, einfach auch.
Ich glaube, Zeile hat ja gespielt, weil Test rot, ich glaube, schon in der Halbzeit gegen Köln dann ausgewechselt worden ist und seither ja auch verletzt dann irgendwie ausfällt, aber ich hatte auch bei Zeitler gegen Gröning zum ersten Mal wieder irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie ein Sturmduo ist, das sich irgendwie ergänzt. Und gut, Gröning hat in dem Spiel auch dann zum ersten Mal irgendwie so, wo ich sage, okay, er ist nicht nur im Strafraum irgendwo aktiv, sondern hat auch tatsächlich mal was fürs Spiel getan. Ich glaube, Marco hat das auch ähnlich getwittert und wenn Marco das sagt, dann muss es bei Gröning auch stimmen, wenn er was Positives sagt. Insofern, also ja, absolut. Und was, glaube ich, für den FCI spricht, ist natürlich dann auch die Moral. Ich meine, unter der Woche schon bewiesen, dass du irgendwie nach drei Rückständen irgendwie zurückkommst. Und jetzt wieder halt nach dem, es ist halt schon ein Nackenschlag in dem Heimspiel gegen Dortmund 2, wo du ganz klar auf Sieg gehen willst, nach 25 Minuten irgendwie 2-0 hinten zu sein und dann so eine Antwort lieferst. Natürlich auch mit Glück. Also es ist nicht gesagt, dass der Ball eigentlich zu Zeitler durchkommen muss. Und ich weiß nicht, wie sich dann alles entwickelt, wenn sich die Chance einfach nicht tut, auch tut. Aber man muss auch mal irgendwie, glaube ich, ein Kompliment an den Sportpark irgendwie machen, dass im Gegensatz zu anderen Rückständen, die wir schon hatten, irgendwie in der Saison, dass da wirklich positiv geblieben ist. Klar, ist natürlich auch leichter, wenn du direkt den Anschluss machst. Aber ich finde, da war schon eine recht positive Energie irgendwie im Stadion. Also, und ja, wie gesagt, man kann viel, glaube ich, über die Mannschaft irgendwie auch schimpfen, aber was so Moral und Einsatz irgendwie angeht, Charakter, kann man da wirklich wenig Vorwürfe machen. Ja.
Ja, und genau, also was du auch schon gesagt hast, also Zeidler bringt dir halt auch Aspekte mit und tut dir einfach deinem Spiel gut, eine gewisse Unbekümmertheit, aber auch quasi eine Technik und Schnelligkeit, die dir gerade schon, wenn es darum geht, Chancen zu kreieren oder auch Räume aufzureißen, dann eben sehr, sehr gut tun, weil das ist ja auch einer der Aspekte, was wir immer wieder mal angesprochen haben, beziehungsweise dass dann dein Spiel gerade vorne auch zum Teil relativ statisch einfach aussah.
Vor allem, wie der Martin schon angesprochen hat, in der Verbindung mit Gröning. Ich bin jemand, der immer noch ein Fan von einer klassischen Neun ist, was Gröning für mich einfach ist. Das sehe ich auch, dass das kein Filigrantechniker ist. Aber wenn er hinkommt, ist der Ball halt oft drin. ob mit Kopf, meistens mit Kopf oder vielleicht auch mal mit Fuß, aber das ist, finde ich, einfach immer noch wichtig, auch im modernen Fußball eine klassische 9 vorne zu haben und dann als Ergänzung auch gerne einen zweiten Stürmer, der einen Speed mit wie Zeidler mitbringt. Ich finde, das sieht momentan gut aus mit denen und ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, wenn ein Paco zum Beispiel wieder zurückkommt.
Ja. Ist natürlich schon interessant, dass halt eigentlich Borkowski vermutlich für diese Rolle eigentlich schon gedacht war auch, aber noch nicht so zündet. Ja, aber also Zeidler gehe ich natürlich voll mit. Finde ich, hat auch schon in den Spielen davor, auch wenn er da noch abschlussmäßig vielleicht nicht so glücklich war, immer wenn er am Ball war, einfach die Dynamik mitgebracht, auch wenn er sich vielleicht das ein oder andere Mal vertrippelt hat. Aber ich finde, da kommt halt einfach direkt einfach Leben in die Partie, wenn er am Ball ist. Ne?
Ja, Borkowski, muss ich sagen, ist für mich auch mit der Enttäuschung der Saison. Vor allem, weil ich ihn vorher schon kannte, weil ich weiß, was er eigentlich drauf hat, hatte. Ich weiß es nicht, ob er es noch im Kasten hat, aber er hatte schon viele gute Spiele bei Dynamo auch. Und da kommt gar nichts bisher. Oder seht ihr das anders? Also er hat ja das Tor gegen Sandhausen war gut gemacht, auch die Vorlage in dem Spiel jetzt gegen Dortmund zum 5:3 war schön, aber das sind auch wirklich die einzigen zwei Aktionen in der Saison, die ich als positiv wahrgenommen habe. Bei der Einsatzzeit ist mir das zu wenig.
Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich komplett ähnlich, dass man sich da auf jeden Fall mehr versprochen hat. Und wie du sagst, er kommt natürlich auch mit gewissen Erwartungen, also eben auch aufgrund seiner ehemaligen Vereine und dann auch des Potenzials, das du zum Teil auch in manchen Aktionen siehst. Und das ist aber dann einfach bisher deutlich zu wenig gewesen.
Also was mir noch aufgefallen ist, ist auch, dass man vor allem auch in der Zusammenfassung dann irgendwie sieht, wie hart angepisst Sabrina irgendwie aufgrund dieses Rückstands irgendwie war. Also da war ja auch bei den Toren bis zum 3:2 einfach gar keine Regung mehr. Und das zeigt dann, glaube ich, auch schon, ja, dass sich eigentlich alle was anderes vornehmen, aber diese Abwehr einfach immer wieder ins Wanken gerät. So ja dann auch halt nach dem 4:2, also dass wir da dann wieder eigentlich den Gegner rankommen lassen. Ich habe es mir dann nochmal im Real Life angeschaut, ich habe im Stadion mehr gezittert, als man dann letztendlich musste. Ich habe es mir auch irgendwie so ein bisschen gedacht, okay, vor dem 5:3 hat Dortmund auch nochmal irgendwie eine Chance, aber war dann gar nicht so. Also muss ich ein bisschen revidieren, aber ich habe im Stadion echt fest damit gerechnet, dass das nächste 4:4 wird, ehrlich gesagt.
Vor allem musst du auch sagen, also wie gesagt, also 3 Gegentore gegen Dortmund, 2 in dieser Form, das darf dir einfach nicht passieren. Also weil, also gerade und dann, also was du ja auch gerade angesprochen hast, nach dem 4:2 dann noch, dass du halt noch das nicht schaffst, dann irgendwie runterzuspielen, weil nämlich also das, also gerade wo ich mir die Räume heute nochmal vor den Toren des FC angeschaut habe, das war ja Wahnsinn, was du da für Räume hast. Also du hast ja das Gefühl gehabt, also Dortmund stehen K.O., also was da für offene Räume waren, also und das musst du dann einfach auch besser ausspielen mit deiner Klasse und gerade, ich meine, haben wir ja dann gesehen, sei es, dass es eben, ich glaube, das 4:2 war es genau, wo dann der Besuschko auf Kopacz rauslegt, dann eben mit dem Abpraller, dann aber auch Borkowski, klar, sehr, sehr gut gemacht in dem 1-gegen-1, aber was du da einfach für Räume auch hattest, also da gegen so einen Gegner sind einfach 3 Gegentore viel zu viel.
Wir haben jetzt aber noch gar nicht über den Mann des Spiels gesprochen, zumindest wenn es nach dem Kicker geht, Doppeltorschütze Deichmann. Ich finde, mit seinen Toren zeigt er da auch ganz gut, dass wir ihn immer so ein bisschen als Allrounder irgendwie abtun. Also dann ist halt auch mal so ein Weitschuss dabei und ein Kopfball und ja, war auch in den Spielen davor schon, finde ich, in aufsteigender Form. Kann auf jeden Fall oder hat vielleicht auch ein bisschen so zu seiner Form gefunden beim FC.
Ja, was ich finde, man merkt bei ihm auf jeden Fall, dass er sich vorne wohler fühlt als auf der Rechtsverteidigerposition. Was für mich auch so der Grund war in den ersten Spielen. Also Deichmann finde ich auch kein überragender Spieler, aber grundsolide im Normalfall, was jetzt auch in letzter Zeit auch wieder zeigt.
Also wie wir es ja auch schon mal gesagt haben, oder du auch gerade, Martin, er bietet dir halt auch eine gewisse Flexibilität. Also er hat verschiedene Aspekte und was dann zum einen auch wieder sein Nachteil ist, weil er eben quasi auf verschiedenen Positionen spielen kann und verschiedene Aspekte mitbringt, hat er halt dann auch nie so eine richtige Stammposition gefühlt und das ist ja dann oftmals auch der Nachteil davon. Aber gerade in so einem Spiel hat er eben auch gezeigt, was er dir eben geben kann.
Was ich schon interessant finde, ist halt, dass er ja irgendwie so gesehen wird, dass er wirklich überall spielen kann, aber dass er in dem Spiel dann auch quasi wieder auf der 8 im Endeffekt spielt rechts, obwohl Fröde quasi in dem Spiel gelb gesperrt ist. Also dass er quasi im Zentrum einfach gar keine Option ist, finde ich interessant. Aber auch Max Plath, der dann da nach Verletzung zurückgekommen ist, hat das eigentlich ganz gut gemacht, meines Erachtens. Da. Insgesamt natürlich auch mal wieder einfach ein Heimsieg, wo du nach dem Spiel schon viele glückliche Gesichter gesehen hast.
Ja, und vor allem musst du sagen, also bitter nötig. Also wenn das jetzt irgendwie, wenn du da auch noch einen Unentschieden geholt hättest oder vielleicht dann sogar irgendwie, du kommst gar nicht mehr ins Spiel nach der 0-2-Niederlage, dann musst du schon sagen, also gerade was wir auch dann gesagt haben, dann wäre die Situation nochmal ganz eine andere gewesen.
Absolut, ja.
Und also das muss auf jeden Fall auch noch also erwähnt werden. Der Magenta-Kommentator in der Zusammenfassung hat gesagt, ja, wir waren bei dem Spiel irgendwie knapp über 4.000 Zuschauer. Aber bei diesem Spiel und bei dieser Action quasi hätten 40.000 Zuschauer im Stadion sein müssen, mindestens. Und ich dachte, okay, alles klar. Da sind wir auf jeden Fall hängen geblieben.
Das ist auch ein bisschen schwierig, das ja als FCI-Fan damit umzugehen. Mit dieser ganzen Action, weil man normalerweise eher ja, spärliche Fußballkunst mit wenig Toren gewohnt ist. Aber ja.
Auch mal ich dachte, Hochklasse-Kombination-Fußball.
Nervenaufreibend, aber auch mal spannend natürlich.
Ja, also hättest du mich, glaube ich, vor 3 Jahren oder so gefragt, was ich mir wünsche. Und ich gesagt, ja, einfach irgendwie Vollgas Offensivfußball und egal, ob wir hinten 3-4 kassieren oder sowas, solange irgendwie hier Action ist und wir ab und an mal einfach mehr schießen als der Gegner. Aber also nach den 2 Spielen muss ich schon noch sagen, boah, meine Nerven. Also ich kann am Alter liegen, aber so unbedingt, also es hat schon auch viel, viel Stress und Nerven gekostet. Ja, das war's mit Dortmund 2. Am 13. Spieltag ist dann das zweite Heimspiel in Folge. Dynamo kommt in den Sportpark. Die haben davor unter der Woche noch 120 Minuten gegen Darmstadt im Pokal gespielt. Wieder startet der FCI aktiver. Besuschkow vergibt schon nach 15 Sekunden. Doch auch Dresden hat Chancen. Besuschkow ist dann auch derjenige, der kurz vor der Pause einen Freistoß zum 1-0, nicht unverdient, zur Führung schießt. Doch nach einer knappen Stunde gleicht Ömichen für Dynamo aus. Im weiteren Verlauf gibt es Chancen auf beiden Seiten. Am Ende steht ein 1-1, das meines Erachtens beide Trainer so ein bisschen unterschiedlich bewerten. Ist das ein Punktgewinn gegen den Aufstiegskandidat, gegen den Aufstiegskandidat vielleicht sogar? Oder ist es eigentlich, was die Ausgangslage, was das Spiel angeht, zu wenig für euch?
Ja, ich sag mal, generell ein Punkt gegen Dynamo, wo wohl vom Kader mit die stärkste Mannschaft in der Liga ist, kann man an sich nicht meckern. Ist auch wirklich, wirklich ein, vor allem in der ersten Halbzeit, ein echt gutes Spiel gemacht. Vor allem vom Zentrum fand ich auch. Das ist mir auch in den letzten Spielen vermehrt aufgefallen, dass ich finde, dass Besuschkow in gewisser Weise das fehlende Puzzleteil an der Seite zu Fröde ist, weil das, was Fröde ein bisschen limitiert, ist der Spielaufbau, was du über Besuschkow einfach besser machen kannst, der kann die Bälle verteilen, was in dem Spiel auch super funktioniert hat, finde ich, das Spiel von hinten raus und zusätzlich noch an dem Tag für mich einen überragenden David Kopacz gehabt, viele 1 gegen 1 Duelle gewonnen, ja, auch ein wunderschönes Tor von Besuschkow. Kriegst du einen alten Ausgleichstreffer, wo du eine Viertelstunde im Spiel wirklich wieder gar nichts machst. Das hat, glaube ich, gefühlt jeder in meinem Umkreis gesagt. Das dauert nicht mehr lang, bis es klingelt. Klar, das Tor geht auf Funk. Da brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das sieht da unglücklich aus. Ja, und nach dem Ausgleich spielst du wieder ordentlich. Dynamo hatte noch 1-2 Chancen. Wir dann hinten raus die klaren Chancen nochmal gehabt. Ich glaube, Lorenz nach einer Ecke, wo er frei aus 5 Metern zum Kopfball kommt und natürlich in der letzten Aktion Gröning mal einen Kopfball nicht reingemacht, wo wir alle fassungslos im Block standen, weil das aussah, als wäre das ungefähr ein doppelter Elfmeter gewesen. In der Zusammenfassung muss ich sagen, stand er eigentlich nicht so optimal zum Ball, das sah gar nicht so einfach aus, aber trotzdem natürlich eine Riesenchance und dann warst du trotzdem wieder ein bisschen enttäuscht, aber an sich denke ich, kannst du mit dem Punkt leben.
Kannst du auch damit leben, Bene?
Das sind eben die verschiedenen Aspekte. Also du solltest da auf jeden Fall nicht komplett unzufrieden sein, gerade in den letzten Spielen, in den letzten beiden Spielen, 4 Gegentore und 3 Gegentore und dann kommt Dresden so. Aber du musst natürlich auch sagen, du machst, wie er auch gesagt hat, in der ersten Halbzeit ein vernünftiges, gutes Spiel und stehst defensiv auch stabiler und führst dann halt auch 1-0. Und das hätte dann schon auch helfen können, dass das wie so ein Befreiungsschlag vielleicht ist. Und weil dann hast du halt nicht nur eine ungeschlagene Serie, sondern dann auch zweimal in Folge eben dann gewonnen. Und das ist dann schon nochmal was anderes. Und da musst du dann schon auch sagen, in manchen Aspekten, wenn du auch eben sagst, dass du aufsteigen willst und der FC hat auch eine gewisse Qualität, dann musst du dir auch mal zutrauen, gegen Dresden zu Hause zu gewinnen. So, das ist halt so dieser andere Aspekt, der bei mir mitschwingt.
Ja, also bei mir ist es so, dass ich, hättest du mir, glaube ich, nach der letzten Folge oder so gesagt, wir spielen gegen Dresden 1-1, können da auch absolut mithalten, sind vielleicht sogar die bessere Mannschaft, hätte ich das sofort so genommen, diese Entwicklung dahin. Ich glaube, dass wir halt jetzt vielleicht zumindest auch an dem Punkt sind, wo es noch nicht ganz reicht, jedes Spiel dann komplett zu ziehen, aber zumindest konkurrenzfähig zu sein. Auf der anderen Seite ist halt schon die Tatsache, Dresden war einerseits, glaube ich, ein bisschen ersatzgeschwächt. Irgendwie Hauptmann, glaube ich, gesperrt, dann irgendwie
Gottschke, rot gesperrt.
Kutschke rot gesperrt. Wie ist der junge Menzel, oder? Der echt eine gute Saison spielt, den jeder bei uns im Kicker-Manager-Spiel hat. Der richtig zuverlässig Punkte liefert, war, glaube ich, auch nicht dabei. Insofern, und dann natürlich auch kommen die halt einfach mit 120 Minuten in den Beinen gegen Darmstadt auch noch mit einer, ja, für sie dann unglücklichen Niederlage, ja, so ein bisschen auch mental vielleicht angeknockt und so. Ja, da hadere ich schon ein bisschen und also, ich finde, du hörst dann auch in den Interviews nach dem Spiel, dass eigentlich jeder sagt, ah, wäre mehr drin gewesen. Andererseits, Gegenseite sagt auch, ja, wir haben die klareren Chancen, habe ich jetzt so nicht gesehen. Also, klar, chancentechnisch ist es vielleicht ausgeglichen, aber ich war nach dem Spiel unzufrieden. Natürlich zu 99,9%, deswegen, weil ich einfach von Gröning massiv frustriert war. Also, ich glaube, ich habe 1 Stunde nach dem Spiel immer noch den Kopf geschüttelt. Ja, weil ich einfach sage,
Mit dem Zitat, er soll nie wieder ein Spiel für uns machen.
ja, das ist mir wohl rausgerutscht. Ja, naja, also, er macht echt wenig fürs Spiel. Ich meine, man kann sagen, gegen Dortmund ein bisschen mehr oder so, aber also, du gönnst dir halt einen Spieler, der wirklich nur in der Box irgendwo was für die Mannschaft macht. Klar, natürlich auch in der Vergangenheit schon öfter mal genau diese Situation gemacht hat. Also er hat uns auch letzte Saison dann oft mal irgendwie 90 plus X irgendwas gerettet, aber er ist halt für diesen einen Kopfball, den er da in der Nachspielzeit bekommt gegen Dresden, dafür ist er halt da und dafür muss er halt aufs Tor kommen. Weil schon im Blockschuss wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer aus. Aber trotzdem, also bei allem positiven Gröning in dieser Folge, für den uns Marco wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr kritisieren wird. Ich glaube, da nehme ich ihm vorweg, den muss er machen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass er gar nichts fürs Spiel macht, sehe ich gar nicht so. Er ist am Fuß nicht der Beste, aber ich finde, er ist nicht schlechter, den Bälle festzumachen. Also, er legt sie nicht alle perfekt ab, aber er macht Bälle fest. Was ich jetzt von dem Barkowski bei unseren 100 hohen und langen Bällen im Spiel zum Beispiel nicht sehe.
Ja, ist auch so phasenweise. Also ich habe auch schon Spiele, ich weiß nicht, Stuttgart 2, das habe ich von der Couch verfolgt, da habe ich Gröninger ein bisschen mehr beobachtet. Also das war jetzt auch nicht sein Highlight-Spiel. Da warst du dafür vor Ort. Aber
War super.
ja.
Ja, du musst natürlich sagen, das haben wir auch gerade mit Marco schon öfters angesprochen, dass natürlich quasi fürs Spielerische einfach limitiert ist. Das musst du so klar sagen. So. Dann ist es aber auch so, er hat eben ein, zwei richtig, richtig gute Stärken, vor allem für die Liga. Du musst natürlich auch sagen, wenn jetzt er zu so einem Kopfballspiel irgendwie dann auch noch die andere Technik hätte, dann würde er auch sicher nicht in der dritten Liga spielen. Das muss man auch einfach sagen.
Ja, absolut.
Aber das sind natürlich die Aspekte, die du auch angesprochen hast. Kannst und willst du dir quasi so einen Stürmer jetzt wirklich leisten, also für das Spielerische?
Vor allem für die 90 Minuten.
Auch. Genau, weil deswegen ist es ja sicher auch so, dass dann Gröning jetzt wieder Stamm von Anfang an spielt, aber häufig eben auch Joker reinkam. So. Und deswegen ist das trägt eben dazu bei, oder das ist genau der Kernaspekt, wieso du sagst, hey, mit welcher Rolle oder welche Rolle weißt du Gröning zu?
Wobei jetzt in den letzten Spielen doch ein bisschen wie aus seiner Joker-Rolle auch rausgewachsen ist und man auch gesehen hat, dass wir Spiele gut bestreiten und gewinnen können mit ihm in der Startelf und er auch seinen Teil dazu beitragen kann.
Ja, ich glaube, dass es auch immer ein bisschen gegnerabhängig ist, wie er dann da reinpasst. Aber gut, das gilt wahrscheinlich auch nicht nur für ihn.
Ja, und dann, ich glaube, was ihr schon angesprochen habt, oder dass man auf jeden Fall mal kurz noch auf Bisuschkow auf jeden Fall eingehen sollte. Also wie erwähnt ist, gerade ich glaube, also in unserer Gruppe auch, Martin, hattest du auch die ein oder andere Einschätzung irgendwie von Bekannten von dir aus der Fußballszene und wo ihr schon auch skeptisch wart. Also ich muss sagen, ich konnte dazu gar nichts sagen, einfach wie und was er leisten kann. Und dann muss man schon auch sagen, dass das im Nachhinein ein sinnvoller Transfer war und der auch zu der Stabilisierung auf jeden Fall beigetragen hat. Und auch hier natürlich richtig, richtig gutes Freistoßtor einfach. Dann davor gegen Dortmund auch, wie erwähnt, bei dem 4-2. Also sehr, sehr gut gemacht. Also, dass du eben dann nicht aus 20 Metern schießt, sondern nochmal auf Kopacz rausgibst, der dann frei ist und natürlich aber dann auch nicht abschaltest, sondern durchläufst und den Abpraller da verwertest. Also musst du schon sagen, dass er dem FC gerade im Spiel auch einiges geben kann aktuell.
Ja, wobei ich auch an der Stelle einfach nochmal irgendwie sagen will, dass ich Plath neben Fröde oder als vielleicht ein bisschen spielerisch stärkeren Zentrumspieler auch nicht verkehrt finde. Also ich finde auch, Plath bringt Aspekte mit ins Spiel rein, die durchaus ihren Platz haben. Aber Bisuschkow bringt wahrscheinlich mehr Stabilität, mehr Erfahrung, mehr Ruhe. Und das kannst du gerade in so wackeligen Phasen, und die haben wir halt einfach gerade noch sehr oft, auf jeden Fall gebrauchen. Da stimme ich euch schon zu. Also insgesamt bin ich auch auf jeden Fall positiv von der Verpflichtung überrascht.
Ja, ja, und ich glaube, ein Blatt tut es aktuell auch nicht weh, wenn er nicht jedes Spiel von Haus auf spielt. Man sieht bei dem Jungen auf jeden Fall Anlagen. Und es ist auch wichtig, dass er weiter an die Mannschaft drangeführt wird, seine Einsatzzeiten bekommt. Aber ja, er spielt sein erstes Profijahr. Das sehe ich in Bisuschkow gerade schon noch aktuell, zumindest in der derzeitigen Form, die größere Stütze für die Mannschaft. Und Blatt ist aber ein super Sub, den man jederzeit bringen kann.
Ja, nicht nur bringen kann, sondern auch muss, weil ja, irgendwie uns aktuell auch irgendwie so ein bisschen die Mittelfeldspieler ausgehen. Also in dem Spiel ist ja dann auch Kupac derjenige, der wirklich sehr, sehr starkes Spiel macht, den Freistoß auch zum 1-0 rausholt und dann in der zweiten Halbzeit aber verletzt eben durch Blatt ersetzt werden muss. Und das sah auch gar nicht mal so gut aus. Also da, glaube ich, haben einige schon damit gerechnet, dass der dieses Jahr nicht mehr spielt. Ist jetzt dem Vernehmen nach nicht so schlimm, soweit ich das gehört habe. Zumindest hieß es dann schon irgendwann mal Entwarnung und er könnte sogar in den Kader gegen Hannover schaffen. Hat er nicht, aber ja, ist auf jeden Fall gut und wichtig, dass er wahrscheinlich nach der Länderspielpause dann wieder fest an Bord ist. Habt ihr zu Dresden noch was zu sagen?
Ja, genau, auf den Aspekt, den hast mir jetzt du quasi schon fast vorweggenommen, wollte ich gerade noch eingehen und so ein bisschen den Ball natürlich an dich als Experte gerade für die jungen Talente oder die Jugend zurückspielen. Also ich dachte mir dann, also wirklich so mit jedem Spiel und mit jeder Verletzung wird es, und das sieht man ja auch dann auf der Ersatzbank, dünner und dünner. Also es kommen immer mehr neue Spieler, irgendwie 18, 19 nach, und wo natürlich ich noch nie was davon gehört habe, aber da möchte ich gerne den Ball an dich zurückspielen. Da hast ja du oder kannst sicher auch was dazu sagen. Also zu, sage ich mal, Mustafa Özdin oder Mika Hamm etc.
Glaube ich, da gleich eine gute Überleitung zum Hannover-Spiel.
Ja, es ist tatsächlich wahrscheinlich eine gute Überleitung zum Hannover-Spiel. Ja, also, nee, so viel kann ich tatsächlich nicht zu den einzelnen Spielern sagen. Ich schaffe es in den letzten Monaten und wahrscheinlich mittlerweile sogar schon Jahren auch nicht mehr so häufig zur U19 und U21, ehrlich gesagt. mir sagen die Namen zumindest was, aber auch eher, weil irgendwie gerade wieder ein bisschen mehr Fußballmanager zock. und da zum Beispiel auch Becker Öztürk hochgezogen habe. Aber interessiert ja auch gar keinen eigentlich. Aber, aber ein bisschen Nerdwissen.
Aber gibt es da eine Strategie, dass man sagt, den holt man jetzt aus der U21 oder man holt eher aus der U21 aus als aus der U19 oder macht man das dann positionsabhängig? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Also ich glaube schon, dass es ein bisschen positionsabhängig ist. Ich meine, die haben alle auch dann gerade in den ersten Runden vom Toto-Pokal ein bisschen gespielt. Und du hast schon das Gefühl, dass sie jetzt einfach sukzessive halt einfach auch mal einfach diesen ganzen ja, Drittliga-Alltag zumindest irgendwie mal miterleben sollen. Und ja klar, wenn halt die Spieler ausgehen, dann musst du sowieso irgendwie positionsgetreu irgendwie ein bisschen nachbesetzen. Ich fand jetzt auffällig, dass quasi Lechner ja in der Vorbereitung öfter quasi noch als Innenverteidiger mit dabei war, jetzt eher Decker. Decker, der auch, glaube ich, U20-Nationalmannschaft für Deutschland schon spielt und dann eben auch gegen Hannover das Debüt bekommen hat. Wobei jetzt, glaube ich, wieder im Testspiel gegen Augsburg, das wir mal hoffentlich unter den Tisch fallen lassen, aber glaube ich, da hat Lechner dann spielen dürfen. Ja, also ich glaube, wir haben da auf jeden Fall, also ich finde auch Decker auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Personalie, der auch schon seit Jahren zumindest so in der U19 immer mal wieder gesetzt war und auf jeden Fall für mich ein Begriff ist.
Wenn wir gerade schon beim Thema Jugend sind, muss ich dir jetzt vielleicht nochmal eine Frage stellen, weil du vielleicht da ein bisschen mehr da drin bist. Was ist mit Drakulic?
Ich glaube, die Frage stellen wir regelmäßig hier. Also, ja, wir können es auch nicht genau sagen, glaube ich. Ich weiß, dass er regelmäßig in der U19 spielt, aber es ist schon ja, auffällig, dass er dann quasi auch in solchen Konstellationen nicht auf der Bank sitzt und dann Mika Hemm, der auch ja, Stürmer ist, meines Erachtens, da quasi mit reinrutscht. Also weiß ich nicht, man weiß nie, ob dann irgendwie irgendwelche Blessuren oder so dann gerade dazwischen kommen oder ob es, ich meine, es hat auch jetzt erst, ich glaube am Samstag hat die U19 im Pokal dann noch gegen Freiburg gespielt. Das ist natürlich auch für die U19 ein wichtiges Spiel. Es kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, okay, dann soll ein Drakulic eher U19 noch spielen. Ich glaube, Mika Hemm ist mittlerweile schon in der Regionalligamannschaft einfach. Kann auch so eine strategische Entscheidung irgendwie sein, dass man dann ihm einfach oder denjenigen Talenten, die in der U19 noch spielberechtigt sind, auf diesem höchsten Niveau die Spielpraxis gibt, anstatt sie dann irgendwie quer durch die Republik irgendwie auswärts zu fahren, damit sie dann 90 Minuten auf der Bank sitzen. Aber ja, ich finde es ein bisschen auffällig, dass quasi Zeidler so extrem im Profikader ist und Drakulic so extrem nicht. Aber ja, werden wir mal sehen, wie das dann noch in der Rückrunde
sich verändert. Vor allem, weil sich halt die Tendenz Ende letzter Saison eigentlich eher andersrum angedeutet hat und auch Drakulic ja durchaus performt hat in den Einsatzminuten, die er bekommen hat.
Und auch eigentlich derjenige vielleicht sogar wäre, wo man sagt, der kann vielleicht physisch auf dem Niveau sogar ein bisschen besser dagegenhalten als ein eher schmächtiger Zeidler. Aber ja, bisher, also bin natürlich, ich bin großer Zeidler-Fan, man hört es ja irgendwie auch immer wieder raus, aber klar, deswegen finde ich das ganz gut, wie das läuft. So.
Ich würde natürlich Drakulic also gerne häufiger sehen, das habe ich ja auch schon gesagt. Mir haben da so ein paar Aspekte auf jeden Fall in der letzten Saison richtig, richtig gut gefallen. Und ich bin also wirklich gespannt, was dann da kommt, weil nämlich gerade, wie du sagst, klar kann das ein Argument sein, dass man sagt, hier, in der, die und die Spieler lässt man in U19, dass da eben nicht das komplette Fundament im Zweifel auch wegbricht, aber dass zumindest dann gerade bei dem einen oder anderen Heimspieler nicht auf der Bank sitzt und dass du den halt dann irgendwie in der 75. 80. noch bringen kannst, weil er dir eben auch noch ein anderes Element reinbringt, das finde ich dann schon überraschend.
Schauen wir mal, ob man da noch irgendwas in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie in Erfahrung bringt oder weiß nicht, vielleicht sieht man es auch irgendwann an der Vertragssituation oder was auch immer. Ich würde vorschlagen, wir springen mal weiter zum Hannover-Spiel. Nächstes Spiel gegen eine Zweitvertretung. Denen ist dann drei Tage vor dem Spiel eingefallen, dass sie gar keine Ausnahmegenehmigung für das Amateurstadion haben und deswegen im großen Stadion, im Niedersachsenstadion, vor 700 Leuten spielen müssen. Und 700, muss man ganz ehrlich sagen, ist da sehr hoch gegriffen gewesen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo die alle waren. Im Gästeblock waren sie auch nicht. Ja, das war vielleicht 150, wenn es hochkommt. Aber für die hat sich die Reise auf jeden Fall gelohnt. Von Beginn an dominierend das Spiel von den Schanzern. Kanuric, Lorenz, Grönning sorgen früh für eine komfortable Führung. Und in der zweiten Hälfte trifft dann eben schon erwähnter Zeidler noch zum 4-0. Sorgt dafür, dass Sabrina noch Debüts schenken kann für Decker und Becker Öztürk. Also insgesamt kann man es, glaube ich, sagen, könnte öfter so sein, rund um gelungener Sonntag.
Ja, ich glaube, ausnahmsweise mal ein Spiel, wo man wenig kritisieren kann. Hinten solide gestanden, kann man jetzt an ein, zwei Chancen, auch keine hundertprozentigen, erinnern, die Hannover hatte, wo dann Funk auch da war. Nach vorne, ja, sehr simple Tore teilweise, also einmal einen Einwurf, den Lorenz einmal einfach annehmen kann, reinschießen kann, das andere auch über einen Einwurf, wo Fröde sich mit viel Platz aufdrehen kann, durchsteckt zu Kanuric beim 1-0. Ja, aber die musste auch nutzen dann, die Dinger, haben sie an dem Tag gemacht und gibt, glaube ich, wenig zu meckern.
Ja, interessant finde ich, dass im Nachgang dann quasi gewinnt 4-0 und alle sprechen irgendwie nur über die Defensive. Also es muss dann auch irgendwie, muss auch erstmal schaffen, irgendwie, ich glaube auch in der Kicker-Elf irgendwie drei Defensivspieler in der Elf des Tages, vom FCI offensiv keiner. Also das ist schon auch, also das zeigt dann nochmal, wie viel Last da auch abfällt, dass wir endlich mal zu Null gespielt haben, oder?
Also ich wollte gerade sagen, das Spiel hatte ja ein paar Premieren. Also erstes Mal zu Null in der Saison, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Dann also wirklich mal ein Spiel, wo du sagst, es ist komplett souverän, also wirklich souverän. Und dann, wenn ich es auch richtig auf dem Schirm habe, beziehungsweise meinte, glaube ich, auch der Kommentator, dass es von Grönnings erste Tor mit dem Fuß war. Also das sagt ja auch schon was aus. Und klar, jetzt denkt er sich vielleicht erstes Tor mit dem Fuß, wenn man das nicht sehen oder gesehen hätte, dann einfach ja hier auf dem Fünferraum irgendwie dann Fuß kurz hingehalten. Aber da musst du dann aufstehen. Und das fand ich dann wieder nur einen interessanten Aspekt auch. Und also du musst aber auch sagen, und das ist halt auch ein Teil der Wahrheit, dass wirklich Hannover an dem Tag nicht konkurrenzfähig war. Das muss man auch so sagen. Das ist halt auch irgendwie der Trainer von Hannover im Stände nach dem Spiel gesagt, so gewinnst du in dieser Liga keinen einzigen Punkt und bist du nicht konkurrenzfähig. Und das musst du halt auch sagen. Allein die ersten beiden Gegentore, zwei nach Einwürfen und bei dem ersten Gegentor, also was da, jetzt haben wir so über diese Rückraumbesetzung des FCI gesprochen, was da an Freiraum war, dass du irgendwie, weiß nicht, so 10, 20 Meter in der gegnerischen Hälfte dann so einen weiten Einwurf werfen kannst, also in den zentralen Raum, und da irgendwie von Hannover gar keiner steht, also das war schon auch krass. Und deswegen sind natürlich an dem Tag mehrere Aspekte auch zusammengekommen, also sicher auch ein souveräner FCI zu 100%, aber wie gesagt auch ein Gegner, der das natürlich erleichtert hat, muss man so zu sagen.
Wobei du auch sagen musst, dass wir oft an diesen Spielen auch gescheitert sind, diese Spiele, wo du sagst, die musst du gewinnen, und natürlich kann man auch sagen, der Gegner trägt auch seinen Teil dazu bei, aber auch man selber trägt einen Teil dazu bei, wenn der Gegner schlecht aussieht. Und es war endlich auch mal ein Spiel, wie man sich gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller vorstellt, dass man das Spiel einfach dominiert und souverän gewinnt mal.
Ja, also ich finde auch fürs Gefühl, die Art und Weise, wie du es einfach auch, wie du aufgetreten bist, fand ich schon ganz gut. Klar, musst du den Gegner auch zulassen, aber so einfach dieses von Anfang an zu dominieren, eine gewisse Selbstverständlichkeit auch einfach dabei zu haben, das hat echt ganz gut gefallen. Ich glaube, das hat auch jeder, der dabei war, so erlebt. Also jeder hat danach gesagt, es ist einfach mal selten so, dass du von Beginn an das Gefühl hast, okay, heute geht einfach was.
Ja, und dann vor allem, also wie du erwähnt hast, in allen Aspekten souverän. Also sei es ob dann irgendwie diese verletzungsbedingte Auswechslung von Deichmann in der ersten Halbzeit, sei es aber auch, wo du dann 3-0 führst und dich dann schon zurückgezogen hast und Hannover ja mal, sag ich mal, die ein oder andere Schusschance hatte, aber da, selbst da hattest du jetzt nie das Gefühl, dass da jetzt ein Tor kommt, und da haben wir ja schon gerade davon gesprochen, irgendwie auch gegen eine Zweitvertretung, und zwar Dortmund, da war es dann eben ganz anders, und da darfst du einfach gegen Dortmund keine drei Gegentore kassieren, und da gegen Hannover hattest du das dann auch gemacht, dass du das durchgezogen hast, dass du wirklich auch mal zu Null gespielt hast.
Ich finde interessant, dass dann quasi trotzdem noch, also es ging dann irgendwann ja auch nur noch darum, halt wirklich zu Null zu spielen. dass aber dann trotzdem noch irgendwie Lorenz ausgewechselt wird und ein Innenverteidiger kriegt noch sein Debüt, finde ich schon auch eine lustige Randnotiz dann an der Stelle. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, das hat für mich den Tag auf jeden Fall abgerundet, dass da noch zwei Jugendspieler ihr Debüt gefeiert haben. Insgesamt natürlich auch das 4-0, ein komplett leeres Stadion, aber Zeidler läuft da irgendwie 30, 40 Meter mit dem Ball am Fuß auf unser Tor quasi vor der Kurve zu, schießt das Tor und läuft ja in die Kurve und jubelt Richtung Gästeblock. Also das war schon einer der Top-Momente diese Saison.
Auch, glaube ich, schöne Szenen nach dem Spiel, oder? Die Mannschaft hochkommt in die Kurve zum Feiern.
Ja, genau. Also auch die Feier danach war sehr cool. Waren ja da quasi im Oberrang gestanden in Hannover, aber die Mannschaft ist quasi in den Unterrang gegangen und hat quasi sich sehr nah an den Gästeblock bewegt. War wirklich, wiederhole mich zwar, aber war rundum gelungener Tag.
Ja, vor allem, was du bei dem 4-0 noch sagen kannst, du ziehst dich eben zurück und nutzt dann das genau aus. Also konntest und nutzt den Raum, den du dann zur Verfügung hast, auch perfekt aus. Und das war schon auch gut zu sehen, dass du das dann auch nutzen kannst. Und muss mir auch sagen, also Zeidler hätte fast noch das 5-0 geschossen.
Ja, genau. Wenn man auch nicht unerwähnt lassen darf, weil wir ihn auch öfter mal kritisieren, gerade für seine Qualität nach vorne, ist Fröde, der aber 3 Vorlagen gemacht hat in dem Spiel. Also auch schon Vorlage da Viktoria Köln auswärts bei dem besagten 4-4 von Kanuric. Also vielleicht stellen wir sein Licht auch so ein bisschen unter den Scheffel.
Also gerade das 4-0 und da der Pass, der hat mir wirklich gut gefallen, weil ich meine, das eine ist, also du ziehst dich zurück, natürlich machst du dann quasi einen Befreiungsschlag, stehst dann aber auch richtig und dann kommt der Ball in die Tiefe und eben auch genau so, wie er sein muss, also nicht zu weit, nicht zu kurz, sodass dann auch Zeidler den Lauf aufnehmen kann und den Raum nutzen kann.
Ja, Fröde auch in den letzten Spielen auch gegen Aachen ja schon mit einem schönen Tor verbessert. Immer noch nicht überragend. Aber wie ich auch schon gesagt habe, glaube ich, tut ihm einfach auch Besuchskopf an der Seite gut. Ich glaube, das Duo ergänzt sich auch einfach gut. Weil Fröde hat Qualitäten, Zweikampfstärke, Kopfballstärke. Die sind ihm nicht abzusprechen, hat aber auch Defizite, die Besuchskopf an seiner Seite dann auch gut ausfüllt, finde ich. Das funktioniert momentan recht ordentlich.
Ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung jetzt zu so einem Gesamtfazit. Ich meine, das Fazit nach der letzten Folge war wirklich, ich will nicht sagen vernichtend, aber es war schon eher deprimierend, weil wir auch so ein bisschen da gesessen sind und gesagt haben, wir wären wirklich sehr, sehr offen dafür, irgendwelche Fortschritte zu sehen, aber wir sehen sie nicht so wirklich. Und wie sieht es denn jetzt aus? Also ich finde, wir arbeiten es auch gerade so ein bisschen raus, irgendwie so einzelne Aspekte. Es sind schon jetzt Fortschritte erkennbar, oder?
Also es sind manchmal auf jeden Fall Aspekte zu sehen von diesen 5 Spielen. Und da finde ich es jetzt super spannend und wird jetzt wirklich interessant, wie du das dann oder was in den nächsten Spielen passieren wird. Weil man muss natürlich auch sagen, es waren 4 von 5 Gegnern aus dem hinteren Tabellendrittel, wo du auch irgendwie punkten musst. Also das muss man schon auch sehen. Also klar, wie erwähnt, auch haben wir ja gerade schon auch herausgearbeitet, das war ein guter Aspekt. Das heißt, dass du also tendenziell in mehr Spielen defensiv besser stehst. Wie gesagt, diese 3 Gegentore gegen Dortmund und die 4 gegen Köln ausgenommen, oder beziehungsweise die spielen dann natürlich auch mit rein, aber du hast zumindest mal von 3 von 5 Spielen hast du ein Gegentor oder weniger kassiert, was schon mal besser ist, aber natürlich auf keinen Fall schon das Niveau, wo du auch dann sein willst, also gerade mit den Aspekten Köln und Dortmund, und dass du dann auch offensiv einfach schon einen Ticken mehr Variabilität hast, natürlich immer noch sehr, sehr viel über die rechte Seite, aber auch da, wie erwähnt, manchmal ist es die Flanke, manchmal ist es der Tiefenpass, manchmal ist es dann auch irgendwie die Rückgabe oder die Hereingabe in den Rückraum. Also da, das sind schon auf jeden Fall Aspekte sichtbar, mit natürlich gerade nach vorne einfach, haben wir ja schon gesagt, einem überragenden Kostli. Das muss man dann auch einfach so sagen. Es gibt aber auf jeden Fall noch einige Themen, wo du dran arbeiten musst, und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es dem FC jetzt gelingt, dieses Niveau und diese positiven Aspekte zu stabilisieren oder ob dann halt wieder quasi ein Rückschlag kommt. Das ist jetzt die große Frage für mich.
Ja, ich finde, es ist wie so oft halt sehr eng in dieser Liga. Jeder kann jeden schlagen. Das Jahr ist fast sehr extrem, wie eng es ist. Also es steht gerade eigentlich so ein bisschen auf Null. Man hat alle Möglichkeiten jetzt für die weiteren Spiele nochmal. 6 Punkte an die Spitze, ich glaube 5 Punkte auf dem Abstiegsplatz.
Auf dem 17. Ich glaube 5 Punkte auf dem 17. dritten, 5 Punkte auf dem, genau. Auf dem Abstiegsplatz. Genau.
Ja, jetzt kommt Osnabrück, eigentlich wieder so ein Must-Win-Spiel. Und dann geht es wirklich in die Spiele gegen, wenn man es hoffentlich so nennen darf, direkte Aufstiegskampf-Konkurrenten mit Aue, Bielefeld, Wiesbaden, glaube ich, kommt dann so als nächstes. Ja, und da wird sich zeigen. Man, glaube ich, kann jetzt aber nur von Spiel zu Spiel schauen, ob sie die Entwicklung so halten können. Ich hoffe es sehr. Dann kann es ganz schnell in beide Richtungen gehen.
Ja, also wir haben uns zumindest halt ergebnistechnisch stabilisiert, würde ich sagen. Was aber natürlich dann auch sich so ein bisschen widerspiegelt in, du spielst noch ein bisschen oft unentschieden dann an der Stelle, wo es dann einfach noch nicht für einen Sieg reicht. Gerade Verl und Dresden, finde ich so Beispiele. Ja, aber also die Hoffnung, glaube ich, ist da auf jeden Fall da, dass sich das stabilisiert und tatsächlich jetzt in die richtige Richtung entwickelt. Wie du sagst, auch die Variabilität, es sind auch, dass wir Tore schießen können, wussten wir irgendwie schon von Anfang an in der Saison, aber wir haben es auch, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, ja, wir schießen irgendwie Tore, aber wir wissen nicht so richtig wie. Also klar, da war dann auch viel noch Malone irgendwie beteiligt.
Ecke.
Ja, jetzt bin ich mehr irgendwie auch ein bisschen, habe ich für mich so eine Sicherheit gefunden, dass ich mir denke, okay, wir sind tatsächlich gut offensiv, das ist nicht nur alles Zufall irgendwie so aus der Matrix raus, dass wir da jetzt irgendwie so eine überraschend gute Torausbeute haben, sondern das ist schon auch berechtigt so, also bringt mir zumindest so eine gewisse Sicherheit, aber ihr sagt es natürlich auch, ja. Also jetzt bis Weihnachten, das wird schon nochmal interessant. Ich meine, Osnabrück sagt ihr must win oder Hufi sagst du must win, aber am Ende ist es halt auch ein Absteiger, der jetzt auch nicht abgeschlagen irgendwo drin steht, sondern das ist halt irgendwie letzter, weil, wie wir sagen, irgendwie die Liga dieses Jahr schon echt eng zusammen ist. Da marschiert keiner vorne weg und da hängt aber auch keiner wirklich hinterher. Und dann halt 4 Spiele gegen Top-7-Gegner, also Bielefeld auf 2, Aue auf 6, Wien auf 7, Cottbus auf 5. Das ist schon von der Ausgangslage nochmal anders, als gegen Hannover 2 zu spielen. Ne? Aber es sind natürlich auch Big Points möglich. Aber es wird schon knackig. Da lässt sich der Abstand nochmal reduzieren. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube, haben wir schon mal 2 Siege am Stück gehabt diese Saison. Das sind natürlich dann irgendwie die Big Points, die du dann holst, wenn du einfach mal irgendwie oder in so einer englischen Woche auch mal irgendwie 2, 3 Spiele irgendwie nacheinander einfach dreifach punktest, da bist du dann wieder voll mit dabei. Vielleicht nochmal für euch als kurzes Rätsel. Ich fühle mich ja schon so ein bisschen, dass wir jetzt irgendwie, also wir könnten mehr Punkte haben, glaube ich, sind wir uns einig. Wie glaubt ihr, stehen wir im Vergleich zum 14. Spieltag der Vorsaison?
Ganz schwer. Also das ist gefühlt schon wieder so weit weg. Also gerade mit was da jetzt in den Sachen alles passiert ist, ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Also 14 Spiele, 20 Punkte.
Zu lösen, ja. Also diese Saison 14 Spiele, 20 Punkte. Ja. Letzte Saison 14 Spiele, 18 Punkte. Also 2 Punkte mehr diese Saison.
Ja, das war gerade so der Gedanke. Kann schon auch sein, dass du dann nochmal vielleicht sogar 1-2 Punkte mehr hast. Ja.
Aber man muss auch ehrlich gesagt dazu sagen, dass wir dann letzte Saison nach dem 14. Spieltag nochmal diese Serie hingelegt haben und in 6 Spielen nochmal 14 Punkte geholt haben. Das war dann diese Phase
auch gegen... Stimmt, das waren immer diese Aspekte, wo du auch gesagt hast,
Und da warst du auch einfacher näher am dritten Platz dran, weil Dynamo und der tolle SSV vorneweg marschiert sind mit einem riesen Abstand in der Endrunde.
Ja, genau. Aber ich meine, wir haben es gerade schon gesagt, also es ist, glaube ich, jetzt einfach, wenn man auf die Tabelle schaut, nicht auszuschließen, dass man dann noch reinkommen kann. Genauso kann es in die andere Richtung gehen, auch das hätten wir schon wohl mal erlebt bei diesem Verein.
Du brauchst halt, das haben wir ja auch immer wieder angesprochen, in dieser dritten Liga eine gewisse Konstanz und wie du es auch gesagt hast, dass du dann mal zumindest zwei Spiele in Folge gewinnst, vielleicht dann noch ein Unentschieden dranhängst, dann hast du halt sofort 7 Punkte und also die bringen dich halt dann einfach deutlich, deutlich nach vorne. Und da musst du auch sagen, ja, 14 Spiele, jetzt 20 Punkte, das ist ein bisschen weniger als 1,5. Das ist halt natürlich auch der Schnitt, den du jetzt hast, der bringt dich dann auch in diese Tabellenregion, wo du aktuell auch bist, einfach so. Also der ist für zu vorne zu wenig normalerweise, oder deutlich zu wenig zum Teil, je nachdem, also wie stark gerade die Mannschaften in dieser Saison sind. Aktuell würde dann so 1,7, 1,8, was meistens reicht, würde dir dann auch sehr, sehr helfen. Und da musst du halt hinkommen und das einfach, also wie du es gerade angesprochen hast, Martin, jetzt kamen die Gegner aus dem hinteren Tabellendrittel und jetzt kommen die halt aus dem vorderen Tabellendrittel. Und da wird man dann auch sehen, bist du wirklich auch defensiv stabiler oder war das vielleicht nur gerade eine Momentaufnahme gegen den Anführungszeichen Gegner von hinten und auch gerade dann gegen die besseren Gegner, wie kommst du da zu Toren und wie spielst du dir die Tore heraus weiter mit diesen Aspekten? Oder kann es dann auch sein, dass du dann irgendwie, also vielleicht irgendwie eine Chance bekommst im Spiel und die musst du dann nutzen. Also auch kannst du diesen offensiven auch Output einfach halten und bekommst du diese defensive Stabilität mehr und mehr hin. Also das sind für mich auch so die großen Fragen, die dann kommen einfach.
Ein großes Fragezeichen ist natürlich auch Personal, haben wir vorher schon angesprochen. Gegen Hannover wurde ja dann auch noch Deichmann und Besuschkow ausgewechselt. Das ist zum Glück die Länderspielpause. Ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass das, ich glaube, bei einem war es sowieso nur eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es irgendwie, macht bei einer komfortablen Entführung natürlich auch Sinn dann. Aber wird natürlich auch aus der Sicht raus, wenn dann wirklich alle wieder fit sind, aus Konkurrenzsituationen Sicht auf jeden Fall spannend. Aktuell aber schon auf jeden Fall das Gefühl, dass auch die Stimmung stimmt. Wir haben gerade schon gesagt, dass dieses 4-0 gegen Hannover auch eine gewisse Sicherheit gibt. Bin ich gespannt, wie wir dann aus der Länderspielpause kommen. Ich Ach, glaube
schon oft.
Genau, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt da nicht
das ist doch fast schon
zu selbstsicher sind.
Das ist doch fast schon der Klassiker irgendwie für unseren Podcast dann irgendwie. Ja, die letzten ein, zwei Spiele so von den 4- oder 5er-Serien, die waren dann gut oder da gab es positive Aspekte. Da haben wir gesagt, ja okay, jetzt diesen Schwung mitnehmen. Und
ich meine, also dass man nicht zu viel Selbstüberschätzung hat, glaube ich, dafür sorgt schon das Testspiel, was jetzt diese Woche noch war. 0-7 gegen den FC Augsburg ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Ja, da war es ganz gut, dass es unter Ausschuss der Öffentlichkeit war.
Wobei ja dieses eine Gegentor dann auf Twitter rumging.
Ja, wir haben es uns vorher auch angeschaut. Also wer das noch nicht gesehen hat, dem sei das herzlich ans Herz gelegt. Das 1-0, glaube ich, war das, oder? Hat Funk mustergültig eingeleitet.
Dass der Tietz auch mal wieder ein Tor schießt.
Ja. Aber man muss auch irgendwie sagen, also wenn man sich so ein bisschen die Aufstellung anschaut, dann, glaube ich, war Augsburg eher mit der ersten Kapelle als wir. Insofern ist dann natürlich schon okay, wenn der Bundesligist mit der ersten Mannschaft spielt und wir eher mit Lechner gespielt, glaube ich, und dann auch noch eine ganze Reihe an Jugendspielern, die dann irgendwann eingewechselt wurden. Also vielleicht sollte man sich überbewerten. Aber es hoffentlich trägt es einfach dazu bei, dass wir weiter bei unserem Plan bleiben. Habt ihr noch irgendwelche Aspekte, die ihr vorheben wollt? Wir haben vorher noch Keitel eigentlich uns aufgehoben, nochmal drüber zu sprechen, hat sich auf jeden Fall, glaube ich, stabilisiert als Linksverteidiger. Hat sich auch als Einwurfexperte jetzt in die Fußstapfen von Malone hervorgetan.
Ja, ich habe für Keitel habe ich eh einen Favor, ähnlich wie bei dir mit Zeitler. Nein, aber abgesehen davon muss man sagen, er macht für den falschen Fuß auf dieser Seite eigentlich echt sehr, sehr gut die letzten Spiele. Sehr enorm zweikampfstark, souverän, hin und wieder auch Aktionen nach vorne, natürlich nicht in der Häufigkeit, wie es ein Kostli macht, aber glaube ich, ist auch nicht das, was man da von ihm erwarten muss oder auch kann, aber super solide im Vergleich, was wir auf dieser Position das letzte Jahr so gesehen haben, sage ich jetzt mal.
Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, also ich finde auch weiterhin, dass er da nicht hingehört, beziehungsweise dass du halt diese Position trotzdem noch besser nutzen kannst, als sie solide defensiv zu gestalten. Gar nichts gegen Keitel, aber könntest natürlich dann mit einem Linksfuß und jemand, der das gelernt hat, sozusagen da schon noch viel, viel mehr für dein Spiel irgendwie rausholen, aber Er hat nach schon gewissen Startschwierigkeiten, hat er sich da auf jeden Fall jetzt gemacht, war gegen Dresden solide und gegen Hannover war es auch gut. Also ich glaube...
Das ist halt, dass der Markt für gute Linksverteidiger, die dann auch noch bezahlbar sind, das ist in jeder Spielklasse gerade mit der schwerste, würde ich mal sagen.
Ja, wird interessant, wie das jetzt auch nach der Länderspielpause weitergeht, denke ich mal. Also ich weiß nicht, wie lange Seifert dann noch ausfällt. Düring hat ja jetzt dann auch eher mal quasi links auf der 8 teilweise dann als Einwechselspieler zumindest gespielt. Ja, Guevara war ja von Anfang an irgendwie nur eher so ein bisschen Notnagel und dann verletzt.
Wobei er sich auch wieder eine Zeit mehr oder weniger in die Startelf gespielt hat. Aber ja, Guevara, Seifert.
Das ist halt, ich bin
gespannt. Ich lasse mal unkommentiert.
Also ich bin gespannt, wie, ob du damit jetzt wirklich, und es wäre ja zu wünschen, diese Position zumindest dann auf jeden Fall vernünftig stabilisiert bekommst, weil gerade wir schon und die Spieler, die ihr angesprochen habt, da war irgendwie immer eine hohe Fluktuation beim FC auf der Position.
Gut, ich glaube, dann sind wir inhaltlich soweit durch. Bene ist schon froh, dass er nicht über Bene will's wissen sprechen musste. Dabei habe ich es mir noch aufgehoben, sonst wieder Anschluss von Marco. Vor der Folge noch die Auswertung gemacht, und zwar wollte Beni ja beim letzten Mal wissen, wer schuld an den vielen Gegentoren beim FCI ist. Und das hat sich ja diese Folge auch nochmal, die Frage hat sich ja nochmal gestellt. Schauen wir mal auf die Auswertung. Und zwar hat ganz knapp gewonnen Thomas Orals Fluch, ist schuld an der Defensivproblematik beim FCI, ganz knapp vor den Grünen. Also
jetzt möchte ich aber schon wissen, wie viele Stimmen gab es denn, weil letztes Mal waren ja über 100 Stimmen, das war ja schon nicht schlecht.
Ja, ein bisschen weniger, muss man sagen. Aber die ganz genaue Zahl lassen wir mal im Dunkeln. Stimmt aber auch beim nächsten Mal wieder ab, weil Bene hat folgende Frage.
Marco hat normalerweise die Frage und schmuggelt oder sagt dann immer, dass es quasi meine Frage sein soll, aber ich habe keine Frage.
Also das finde ich jetzt völlig überraschend, dass du dieses Mal nichts hast, während du doch sonst immer so gut vorbereitet warst bei deiner Rubrik.
Ich habe alles rausgehauen während der Folge.
Dann würde ich mir vorstellen, wir fragen irgendwie nach, wie viele Punkte wir quasi aus diesen ja doch sehr interessanten 5 Spielen bis zur Winterpause holen. Schauen wir mal, was die Zuhörenden so sich denken.
Ich merke schon, die Kategorie wird immer seriöser. Zeit, dass Marco zurückkommt.
Ja, also insgesamt, so kann es keine Dauerlösung sein. Sehr gut. Nachdem uns nichts mehr einfällt, zur Präsidiumswahl äußern wir uns heute auch nicht. Kommt noch was, seid gespannt. Und dann sehen wir uns alle gegen Osnabrück wieder im Stadion. Danke euch und bis bald.
Ciao, servus.
Servus.